HR Info. Wissenswert.
Weil es gibt auch so manche Wörter, die man nicht weiß, aber die man will sagen.
Das ist eigentlich unsere Idee, also so eine Anregung zu schaffen, dass man eintaucht in die Sprachen und auch den Kindern signalisiert, ihr seid nicht ein Bündel von Fehlern, sondern bringt einen unglaublichen sprachlichen und kulturellen Reichtum mit.
Manchmal braucht es etwas länger, bis man einen Schatz entdeckt. Die Mehrsprachigkeit ist so ein Schatz. In HR Info Wissenswert stellen wir Ihnen heute in einer Reportage und in einem Interview das mehrsprachige Klassenzimmer vor. Ein Buchprojekt, das mich begeistert hat. Und das Entdeckungsreisen in andere Kulturen und in die eigene Kultur möglich macht, auch wenn man sich gerade selber mal nicht für das Thema Schule interessieren sollte. Mein Name ist Regina Oehler. Multikulti im Klassenzimmer. Das ist bei uns in Deutschland längst Alltag. Jeder dritte Grundschüler in Deutschland hat einen Migrationshintergrund, sagt das Statistische Bundesamt. Da kommen im Klassenzimmer nicht nur viele Kulturen zusammen, sondern auch viele Sprachen. Eine Herausforderung für Lehrer, aber auch eine große Chance, sagen Sprachforscherinnen und Sprachforscher. 7 von ihnen, sie forschen und lehren an unterschiedlichen Universitäten in Deutschland, haben sich jetzt zusammengetan und gemeinsam ein Buch herausgegeben, das mehrsprachige Klassenzimmer. Mit diesem Buch wollen sie Lehrer dazu einladen, die Muttersprachen ihrer Schülerinnen und Schüler kennenzulernen. Hilft das ihnen, die Herausforderung Mehrsprachigkeit tatsächlich auch zu meistern? Corinna Klingler hat nachgeforscht und war für uns in Grundschulen zu Besuch.
10.20 Uhr Anne-Frank-Schule in Offenbach. Noch ist es unruhig in der ersten Klasse, aber gleich beginnt der Unterricht. Heute auf dem Lehrplan Sachkunde.
Wenn ihr an Müll denkt, was fällt euch dazu ein?
Manchmal bei mir.
Die Kinder sitzen im Stuhlkreis und sollen erzählen, was sie über das Thema Müll wissen und wo sie Umweltverschmutzung im Alltag erleben.
Die nehmen immer Müll von Mülleimer raus.
Hier in der ersten Klasse kommen viele Kinder vieler Nationen zusammen, darunter Nesrin, 7 Jahre alt.
Ich bin in Italien geboren. Meine Mutter ist aus Spanien, mein Vater aus Tunesien, meine ganz kleine Schwester ist auch aus Spanien und meine Mittelschwester ist aus Italien.
Nesrins Familie hat in Italien gelebt und ist später nach Deutschland gekommen. Zu Hause spricht sie nur Italienisch. Innerhalb von 6 Monaten hat sie Deutsch gelernt. Doch die erste Zeit hier war für sie schwer.
Weil es gibt auch so manche Wörter, die man nicht weiß, aber die man will sagen. Da möchtest du Freunde haben, Freundschaft. Und da kannst du aber keine Freunde haben, weil du kein Deutsch kannst.
Inzwischen ist das anders. Inzwischen fällt es Nesrin leicht, sich fließend zu verständigen. Die Klasse, die Nesrin besucht, wird von Annette Salein unterrichtet. Die Lehrerin weiß, es gibt sprachbegabte Kinder, die sich Deutsch fast nebenbei aneignen. Das ist aber nicht immer so.
Also ich habe ein Kind in der Klasse, das kein Deutsch spricht und das ist seit 1,5 Jahren hier. Und das hat massive Probleme mit allem, mit dem Sprechen und auch mit dem Verstehen, was wir hier machen und Den schicken wir halt in so viele Förderkurse, wie es geht. Aber ja, da gibt es irgendwo auch Grenzen mit dem, was wir erreichen können. Wir probieren das.
Und so ist die Situation an vielen Schulen. Etwa jedes dritte Kind hat mindestens einen Elternteil mit ausländischen Wurzeln. In Großstädten wie Offenbach liegt die Quote noch deutlich höher. An der Anne-Frank-Schule zum Beispiel haben 2 von 3 Kindern einen Migrationshintergrund. Dort sitzen in den höheren Klassen sogar Kinder, die erst vor kurzem nach Deutschland gekommen sind und nie zuvor eine Schule besucht haben. Das stellt die Lehrer oft vor große Herausforderungen.
Hilflos darf man ja gar nicht sein als Lehrer. Aber es ist äußerst schwierig, wenn man merkt, man kann sich nicht verständigen. Dann fühlt man sich auch manchmal so.
Mit diesem Gefühl steht Annette Salein nicht allein da. Vielen Lehrern geht das so. Um aber gut helfen zu können, müssen Lehrer die Probleme der Kinder verstehen. Und die sind von Sprache zu Sprache unterschiedlich. Wie diese Probleme aussehen können, erzählt zum Beispiel Karina, die inzwischen in die 4. Klasse geht. Sie kommt aus Russland und dort ist die Grammatik anders als im Deutschen.
Also es gibt kein die, der, das, weil man sagt einfach so Haus, ohne Artikel. Und mir war wirklich das schwer zu lernen, weil das gibt sowas nicht in Russland und war ein bisschen schwierig.
Es gibt also Sprachen, die keinen Artikel haben. Dazu gehören Russisch und Türkisch. Dass Carina Artikel am Anfang oft weggelassen hat, ist also eigentlich ganz nachvollziehbar. Denn wenn Kinder eine neue Sprache lernen, schauen sie immer durch den Filter ihrer Muttersprache darauf. Das haben Sprachwissenschaftler erkannt. Zu ihnen gehört auch Professor Rosemarie Tracy. Sie forscht an der Universität Mannheim zum Thema Mehrsprachigkeit. Um Lehrern genau diese Zusammenhänge zwischen den Sprachen zu erklären, hat sie zusammen mit anderen Sprachwissenschaftlern ein Buch herausgebracht: Das mehrsprachige Klassenzimmer. Darin nehmen sie fast 30 Sprachen unter die Lupe, unter anderem Türkisch, Russisch und Bulgarisch. Das Buch soll die wesentlichen Eigenschaften der Sprachen erklären und vor allem, wie sie sich vom Deutschen unterscheiden. Es geht aber auch noch um etwas anderes.
Also einmal wollen wir Lehrer sensibilisieren für den sprachlichen Reichtum, der da ist. Man kann diesen sprachlichen Reichtum ja auch zum Thema machen. Man kann die Schüler und Schülerinnen auch auffordern, mal darüber nachzudenken, was in ihren Erstsprachen denn anders ist. Und zum anderen wollen wir natürlich auch dann dem Lehrer Hilfsmittel an die Hand geben, damit man dann nochmal klar machen kann, in welchen Bereichen dort vielleicht besondere Unterstützung notwendig ist.
Dafür ist es für Lehrer wichtig zu wissen, auf welche grammatikalischen Besonderheiten sie Kinder aufmerksam machen müssen. Laut Rosemarie Tracy sind die größten sprachlichen Unterschiede für Lehrer durchaus erlernbar. Im Grunde gibt es in vielen Sprachen Muster, die sich wiederholen oder ähneln. Wie bei den bestimmten oder unbestimmten Artikeln, die es im Russischen und Türkischen nicht gibt. Besonderheiten gibt es auch beim Polnischen. An Stellen, wo dort der Dativ verwendet wird, wird im Deutschen manchmal der Akkusativ benutzt und umgekehrt. Salopp gesagt, während wir im Deutschen sagen, ich sehe das Haus, ist im Polnischen richtig, ich sehe dem Haus. Aber egal, welche Sprache ein Kind von Haus aus spricht, eine Eigenheit des Deutschen führt immer wieder zu Problemen.
Dass die Wortstellung im Haupt- und im Nebensatz unterschiedlich ist. Dass beispielsweise die Nebensatzwortstellung verlangt, dass das Verb am Ende steht. Also ich kann sagen, ich gehe in die Stadt, aber ich sage, dass ich in die Stadt gehe. Also steht das Verb an der anderen Stelle. Im Englischen ist das nicht so. Da steht das Verb eigentlich immer brav hinter dem Subjekt. Daher überrascht es auch nicht, dass selbst Erwachsene, die Deutsch als Zweitsprache erwerben, dann diese Satzstellung im Nebensatz nicht richtig hinkriegen und dann sagen, er sagt, dass er geht dahin.
Solche Äußerungen, die von Lehrern oft als Fehler gesehen werden, sind also eigentlich keine. Sie sind leicht zu erklären, schaut man sich an, welche Muttersprache das Kind spricht. Diese Zusammenhänge könnten viele Lehrer aber gar nicht erkennen, meint Rosemarie Tracy.
Die Lehrer sind in einer Situation, dass man sie im Laufe ihres Studiums auch für diese Art des Problems gar nicht vorbereitet hat. Und man konnte sie auf bestimmte Aspekte des Spracherwerbs, des Zweitspracherwerbs auch nicht vorbereiten, weil man das damals selbst noch nicht so wusste. Also wir wissen heute viel mehr über die Systematik des Spracherwerbs, als wir das vor 20 Jahren wussten.
Petra Schulz ist Sprachwissenschaftlerin an der Goethe-Universität in Frankfurt. Sie sieht das noch drastischer. Petra Schulz glaubt, dass auch heute noch die Ausbildung der Grundschullehrer längst nicht reiche, um der Sprachenvielfalt im Klassenzimmer gerecht zu werden.
Das ist deswegen so, weil beispielsweise in Hessen das Grundschullehramt nur 6 Semester dauert. Das ist aber der Ort, an dem ja alle Kinder ankommen. Die meisten Kinder gehen in den Kindergarten, alle Kinder gehen in die Schule. Die Lehrer dort haben also 4 Jahre lang die Verantwortung für die Einführung der Kinder in das deutsche Schulsystem. Das sind aber Personen, die sehr engagiert sind zwar, die aber nur 6 Semester studieren müssen.
Außerdem haben etwa an der Goethe-Universität nur die künftigen Deutschlehrer ein Seminar zum Thema Mehrsprachigkeit. Bei allen anderen Lehramtsstudenten wird das Thema kaum bis gar nicht behandelt. Lehrer lernen also oftmals sehr wenig über die Muttersprachen ihrer Schüler. Und das führt zum nächsten Problem.
Woher weiß eine Grundschullehrerin, dass ein mehrsprachiges Kind gemessen an dem Alter und gemessen an der Erwerbsdauer eigentlich sich ganz vernünftig entwickelt?
Oder ob es eine Sprachentwicklungsstörung hat, also ein prinzipielles Problem, Sprachen zu lernen. Solche Kinder bräuchten nämlich nicht nur eine Förderung, sondern eine Therapie. Diese Sprachentwicklungsstörungen haben immerhin 6-8%, grob gesagt, etwa 1-2 Kinder pro Klasse. Wie Petra Schulz in Untersuchungen festgestellt hat, wird die Störung bei einem Großteil von ihnen nicht erkannt, mit fatalen Folgen.
Das werden Kinder sein, die im deutschen Schulsystem selbstverständlich auffallen werden. Und die Frage ist, wie lange ein Lehrer brauchen würde, der dafür ja auch nicht ausgebildet ist, um festzustellen, dass dieses Kind nicht nur ein Problem hat, vielleicht weil man denkt, oh, so viele Sprachen, das geht immer schief, sondern ein echtes Sprachlernproblem hat. Dieses Kind wird scheitern bei Mathematikaufgaben, die textlastig sind. Dieses Kind wird scheitern im Sachunterricht, wenn es Texte lesen muss über Frühblüher. Dieses Kind wird scheitern selbstverständlich bei jeder Lesegeschichte.
Und später entscheiden eben oft die sprachlichen Fähigkeiten darüber, welchen Bildungsweg ein Kind einschlagen kann. Um Kindern also alle Chancen offen zu halten, müssten Lehrer besser geschult und Sprache im Unterricht intensiver behandelt werden. Petra Schulz fordert sogar ein eigenes Unterrichtsfach, das sich nur mit Sprache beschäftigt. Schon heute gibt es erste Lösungsansätze. Viele Schulen arbeiten eng mit Universitäten zusammen. Solche Schulen begleitet Petra Schulz, aber auch Rosemarie Tracy von der Universität Mannheim. Fast noch in der Nachbarschaft der Universität Mannheim liegt so eine Schule, die Johannes-Kepler-Schule. Hier kommen 230 Grundschüler zusammen und damit 30 verschiedene Nationalitäten. Gerade ist Hofpause. Drinnen sitzt Schulleiterin Angela Speicher in ihrem Büro. An den Wänden hängen Bilder, die die Schüler selbst gebastelt haben. Alle paar Sekunden klopft es an ihre Tür.
Herein.
Hallo, Frau Speicher. Frau Speicher, es regnet und niemand ist bei Hof und Spielstraße. Und
regnet's richtig?
Nein, nur es fängt zu regnen.
Ich würde aber trotzdem jetzt...
Angela Speicher ist seit 26 Jahren an der Schule. In der Zeit habe sich in Sachen Sprache viel verändert, erzählt sie. Und damit auch im Umgang miteinander. Das zeige sich in ganz banalen Situationen.
Wenn es dann klopft, dann warten die Kinder, bis ich sage, herein. Dann sagen die zu mir, liebe Frau Speicher, kann ich später einen Ball haben? Und dann leihen die sich bei mir einen Ball aus. Früher, Tür auf, wusch, Ball, fertig.
Die Johannes-Kepler-Schule liegt mitten in einem sozialen Brennpunkt. Hier müssen sich Lehrer und Schule noch mal mehr auf die Sprachenvielfalt einrichten. Hier haben 90% der Schüler einen Migrationshintergrund. Ein Reichtum, aber auch eine Herausforderung. Deswegen hat Angela Speicher über Jahre mit der Universität Mannheim zusammengearbeitet. Wissenschaftliche Mitarbeiter haben alle Lehrer der Grundschule weitergebildet.
Es haben Coachings stattgefunden, also auch ich selbst habe mich coachen lassen in meinem Mathematikunterricht, weil mir wichtig war, wie ist meine Sprache, wie spreche ich mit den Kindern, wie können sie mich verstehen. Also es waren ganz intensive Beratungen, Austausch, es war hochspannend diese 2 Jahre und ich denke, wir haben uns da sehr verändert. Wir haben auch einen Leitfaden an die Hand bekommen. Mit diesem Leitfaden können wir analysieren, wo stehen unsere Kinder, was muss man als Schwerpunkt machen, ist es nur der Wortschatz, ist es die Grammatik, auf welcher Stufe der Grammatik stehen die. Also wir wurden schon professionalisiert.
Und seitdem versuche die Schule Sprachförderung nicht nur im Förderunterricht, sondern in jedem Fach mitzudenken.
Also für mich ist es einfach das Bewusstsein. Das Bewusstsein im normalen Unterricht, zum Beispiel, wenn Frühblüher sind, haben wir früher vielleicht hingeschrieben Tulpe als Schild. Jetzt schreiben wir hin die Tulpe. Das sind so Kleinigkeiten. Ja? Einfach dieses, wo kann man mit den Kindern in jeder Sekunde Sprachförderung betreiben.
Der Erfolg zeigt sich nicht nur durch ein besseres Schulklima. Inzwischen bekommen auch mehr Kinder nach der 4. Klasse eine Empfehlung für die Realschule oder das Gymnasium. Zurück an der Anne-Frank-Schule in Offenbach.
Der Feuerwehrmann ist auf die Leiter.
Prima.
Der Feuerwehrmann ist auf der Auto.
Auch hier zeigen sich Fortschritte. Seit geraumer Zeit gibt es Förderkurse für Kleingruppen. Seit wenigen Monaten neu dazugekommen ist die Seiteneinsteigerklasse. Eine Klasse speziell für Kinder, die kein Deutsch oder nur wenig Deutsch sprechen. Hier können die Schüler in einem geschützten Raum lernen, bis sie fit für die Regelklasse sind. Eine solche Seiteneinsteigerklasse unterrichtet Charlotte Blecher. Wie wichtig es ist, dass Lehrer die Sprache und Herkunft der Kinder ernst nehmen, hat sie das erste Mal bei einem Mädchen aus Bulgarien gemerkt.
Ganz oft ist es wichtig, dass man bei den Kindern erstmal das Eis bricht. Und das ist mir bei ihr gelungen, indem wir ganz, ganz blöd eigentlich, aber im Internet gesurft haben und ihre Heimat rausgegoogelt haben und da Bilder von ihrem Städtchen, wo sie gewohnt hat, gesehen haben. Und plötzlich fing sie an aufzutauen und zu erzählen. Die haben natürlich das Bedürfnis, auch von zu Hause zu erzählen. Wir wollen immer, dass sie sich hier zurechtfinden, aber wenn man Interesse an ihre Vergangenheit hat, dann öffnen die sich eigentlich ganz gut auch.
Aus Sicht von Rosemarie Tracy sind genau so eine Wertschätzung und ein offener Umgang mit den Kindern enorm wichtig.
Wenn wir nicht ganze Generationen von Schülern verlieren wollen und die vor allen Dingen, wenn wir sie weiter neugierig machen wollen auf Sprache und gerade das ist ja für die, um die Feinheiten der Sprache dann zu erwerben, um wirklich zu wissen, wann sage ich der, die und das und so weiter. Und diese Bereitschaft zu erhalten, sich weiter auseinanderzusetzen und hinzuhören. Und das müssen wir erstmal aufrechterhalten. Und dann brauchen wir auch Lehrer, die gute Rollenmodelle sind. Es tut auch schon etwas, wenn ein Lehrer sagen kann, ich interessiere mich für Sprachen und mich macht es neugierig.
Eben solchen Lehrern wollen die Sprachwissenschaftler mit dem Buch »Das mehrsprachige Klassenzimmer« die Hand reichen. Damit die Sprachenvielfalt in Schulen nicht länger als Störfall wahrgenommen wird, sondern als Bereicherung.
Weil ich habe selten so viele Kulturen an einem Ort gehabt und so viel Sushi zum Frühstück gesehen. Das hatten wir. Ja, das ist einfach schön, was sie dann so mitbringen. Wir hatten neulich auch gesundes Frühstück. Da hat auch einer selbstgemachte Limonade mitgebracht. Ich weiß nicht, ob das hier noch einer machen würde. Ja, das sind schöne Erlebnisse dann.
Mehrsprachigkeit als Bereicherung. Ein Beitrag von Corinna Klingler war das.
HR Info. Wissenswert.
Wenn alles gut geht, haben sie einen unschätzbaren Vorteil. Kinder in Deutschland, deren Eltern nicht Deutsch als Muttersprache haben, wachsen nämlich mehrsprachig auf. Das Buch »Das mehrsprachige Klassenzimmer« über die Muttersprachen unserer Schüler, es ist im Springer Verlag erschienen, will Mut machen zu dieser Mehrsprachigkeit. Und mit seinen Sprachensteckbriefen bietet es die einzigartige Möglichkeit, auf knappem Raum, fundiert und unterhaltsam, die unterschiedlichsten Sprachen und Kulturen kennenzulernen. Das Kurdische, das Russische und das Ukrainische oder das Chinesische zum Beispiel. Eine der Herausgeberinnen ist Professor Annette Less-Möllmann. Sie ist Linguistin und Wissenschaftsjournalistin und hat eine Professur für Wissenschaftskommunikation mit dem Schwerpunkt Linguistik am KIT, dem Karlsruher Institut für Technologie. Ich habe vor der Sendung mit ihr gesprochen und Annette Less-Möllmann erst einmal gefragt, wie viele Sprachen sie denn spricht.
Also ich bemühe mich, einigermaßen vernünftig Hochdeutsch zu sprechen. Ich kann ein wenig Hessisch. Dann Französisch, Englisch, Spanisch. Ich kann ein bisschen Polnisch, aber eher passiv und nur lesen. Und Italienisch schaffe ich, eine Tageszeitung einigermaßen zu verstehen.
Sie haben sich für das mehrsprachige Klassenzimmer, für das Buchprojekt viel Zeit genommen in Ihrem Sabbatical. Warum liegt Ihnen dieses Projekt so am Herzen?
Das ist eine sehr gute Frage, weil es war wirklich gigantisch viel Zeit, aber es hat auch sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, was mich immer wieder gewundert hat, ist, dass in einem bildungsbürgerlichen Kontext Mehrsprachigkeit sehr geschätzt wird. Ja, also Sie sehen es ja an mir, meine Eltern haben darauf geachtet, dass ich viele Sprachen lerne, haben mich ins Ausland geschickt, Englisch, Französisch, Spanisch, das sind so die gängigen Sprachen. Aber meine Eltern wären nicht spontan auf die Idee gekommen, mich Türkisch lernen zu lassen. Nicht, weil sie irgendwas gegen Türken haben, sondern weil es einfach nicht auf der Agenda ist. Also es gibt sowas wie eine gute Mehrsprachigkeit. Und dann gibt es eine, die lästig ist. Und in Schulen gehen sie in einen Berliner Bezirk mit sehr vielen Migranten. Das haben meine Herausgeberkollegen auch gemacht. Die haben mit den Schülern und Lehrern dort gesprochen. Da gibt es halt viele Migranten mit verschiedenen Sprachen. Und das wird hauptsächlich als Problem gesehen, als etwas, was den Unterricht verlangsamt, stört etc. Und dann gehen sie in den Grunewald und fragen die Eltern, wie ist es denn mit Mehrsprachigkeit? Und dann werden die nie sagen, ja, mein Kind lernt Ukrainisch und Türkisch, sage ich jetzt etwa so ganz provokant. Und das finde ich schade. Also es werden Sprachen sozusagen stigmatisiert und es gibt eine gute und eine schlechte Mehrsprachigkeit. Also so wird es häufig verhandelt, auch in den Medien. Und da habe ich gedacht, lass uns doch mal einen Akzent setzen und sagen, Mehrsprachigkeit an sich ist etwas, was man sehr, sehr häufig findet in vielen Gegenden der Welt, in fast allen, auch in Europa. Und lasst uns diese Stigmatisierung mal lassen. Und ja, das war so ein bisschen der Motor, der einen aus dem Bett getrieben hat, wenn man wieder mal wusste, man muss ganz viele Texte redigieren.
Es ist ja so, dass viele Menschen mit einem Migrationshintergrund meinen, dass sie ihren Kindern was Gutes tun, wenn sie auf Mehrsprachigkeit verzichten und nur Deutsch reden. Und es gibt ganz interessante Studien in Ihrem Buch, die zeigen, dass genau das Gegenteil der Fall ist.
Ja, also es gibt sowas wie eine erzwungene Einsprachigkeit oder eine künstliche Einsprachigkeit, die führt nicht wirklich weiter. Also wenn Eltern, sagen wir mal, Türkisch oder Russisch oder Spanisch oder Englisch oder wie auch immer, in Deutschland leben und zu Hause nur noch Deutsch sprechen, dann kultivieren sie nicht den Zusammenhang mit ihrer eigenen Muttersprache. Und wir müssen ja immer dran denken, Sprachen haben immer eine emotionale, eine psychosoziale Dimension. Die eigene Muttersprache gibt die Möglichkeit, Dinge locker, flockig und direkt auszudrücken, die man vielleicht in einer Fremdsprache nicht so direkt rüberkriegt. Das wissen wir alle, die wir mal eine Fremdsprache gelernt haben. Das heißt, die Verbindung mit dem Kind, also die direkte kommunikative Verbindung mit dem Kind, könnte dadurch leiden, dass man einfach auf diese direkte Ansprache verzichtet und in einer Sprache kommuniziert, die einem selbst fremd ist. Und das spürt das Kind natürlich auch.
Also mehr emotionale Nähe, gibt es mehr Gefühl, mehr direktes Gefühl, wenn die Eltern in ihrer eigenen Sprache reden?
Ja, man kann ja hin und wieder mal Deutsch sprechen, da ist ja nichts dagegen zu sagen. Und man darf aber nie vergessen, dass Kinder, wenn sie jetzt mit ihren sogenannten Peers, also mit ihren Freunden sprechen und das eben deutsche Kinder sind, dass sie das dort möglicherweise viel, viel schneller lernen, weil sie dort muttersprachlichen Input bekommen. Also es ist viel klüger zu sagen, lass uns das Kind in einen deutsch-muttersprachlichen Kontext bringen, also sprich Hort, Kindergarten, Schule, und dort wird es das wie ein Schwamm aufsaugen. Kinder sind ja Sprachlernmaschinen, die setzen den Input, den sie von außen bekommen, direkt in Grammatik und Wortschatz um.
Und Sie zitieren auch eine Studie mit russischen Migrantenkindern, die zeigt, dass wenn die russischen Eltern daheim Deutsch reden, dass es die Deutschkompetenz der Kinder nicht fördert, aber die Russischkompetenz schwächt.
Ja, also man hat sozusagen eine Lose-Lose-Situation, also man schwächt beide Kompetenzen, und das ist eigentlich schade. Also der direkte muttersprachliche Kontakt, und da kann man eigentlich fast sagen, so viel wie möglich ist besser. Also eine Familie, Mutter ist Russin, Vater ist Franzose, die beiden reden untereinander Englisch und das Kind lernt im Kindergarten noch Deutsch. Das geht, ja. Also da passiert nichts Schlimmes mit dem armen Kinderhirn, sondern das funktioniert gut.
Auf der anderen Seite gibt es ja dann aus dem gehobenen Bildungsbürgertum eifrige Eltern, die versuchen, ihre Kinder künstlich mehrsprachig aufwachsen zu lassen, indem sie zum Beispiel viel Englisch mit ihnen reden. Das finden Sie im Vorwort gar nicht gut, Annette Lesmöllmann. Warum nicht?
Ja, also es hat ein bisschen was damit zu tun, was ich vorhin gesagt habe mit der Künstlichkeit. Wenn Sie die ganze Zeit in einer Ihnen selbst fremden Sprache sprechen, dann haben Sie einfach nicht diesen direkten Sprachkontakt mit Ihrem Kind, sondern Sie bewegen sich in einem für Sie selber relativ künstlichen Sprachsphäre. Und der muttersprachliche Input ist eigentlich das, was fürs Sprachenlernen das Beste ist. Also diese Familie, die ich eben zitiert habe, die gibt es tatsächlich. Da ist es klüger zu sagen, okay, die Eltern reden untereinander Englisch, weil das ihre Verkehrssprache ist. Das hat dann wieder was, sag mal, etwas salopp Natürliches, weil die beiden brauchen ja einen kommunikativen Zusammenhalt als Paar. Und dann ist das für das Kind wieder klarer und verständlicher. Aha, die beiden reden jetzt Englisch miteinander, aber wenn ich nur mit Mama spreche, dann spricht sie eben Russisch mit mir. Und dann switcht man zwischen diesen beiden Codes und lernt beide Dinge. Aber ein Englisch miteinander reden, nur obwohl man eigentlich Deutsch miteinander reden könnte, das merkt jedes Kind. Kinder haben eine sehr gute Intuition, ob das jetzt eine Theaterveranstaltung ist oder ob es wirklich um etwas geht. Und wenn die Eltern das nur tun, um etwas zu inszenieren, dann wirkt das einfach nicht.
Hm. Im mehrsprachigen Klassenzimmer versammeln sich wirklich sehr, sehr viele verschiedene Sprachen, von Albanisch bis Vietnamesisch. Und in diesen einzelnen Kapiteln gibt es dann sowas wie Sprachensteckbriefe. Was wäre jetzt ein ganz, ganz kurzer Steckbrief für das Deutsch?
Es ist eine schwierige Sprache. Für viele, viele Menschen, die hier leben, eine sehr schwierige Sprache. Es ist eine Sprache, die Sprachwissenschaftlern immer wieder Rätsel aufgibt, weil sie diese vertrackte Eigenschaft hat, das Verb ganz ans Ende zu setzen. Und es ist eine Sprache, die aus vielen Sprachen hervorgegangen ist, die man gerne vergisst. Also sie ist nicht vom Himmel gefallen als reines deutsches Produkt, überhaupt nicht, sondern sie ist eine klar europäische Sprache, die sehr viele Einflüsse in sich aufgenommen hat. Und das macht sie zu einer sehr interessanten Sprache.
Das mehrsprachige Klassenzimmer über die Muttersprachen unserer Schüler. Ich habe mir überlegt, es könnte eigentlich auch ein Weihnachtsgeschenk sein für Menschen, die einfach mal Lust haben, kurz in ganz verschiedene Kulturen reinzutauchen und Sachen über diese Kulturen zu erfahren, die sie sich nicht erträumen lassen hätten.
Ja, wir haben tatsächlich das Buch so ein bisschen als Reise konzipiert. Wir haben uns gedacht, wir schicken unsere Leser und Leserinnen auf die Reise durch die verschiedenen Sprachen, und wir möchten, dass sie darin schwelgen und dass sie darüber nicht nur nachdenken, sondern einfach auch Spaß daran haben, etwas zu erleben, so wie man es auf einer guten Reise tut. Das ist eigentlich die Idee. Wenn das klappt, dann freuen wir uns.
Das war HR Info Wissenswert mit Regina Oehler. Infos zum Buch und den Podcast zur Sendung gibt's bei hrinforadio.de.